Ich habe für heute Morgen einen Predigttext ausgewählt, der einer der vorgeschlagenen Texte sind an diesem dritten Advent. Es ist der Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium in Kapitel 3, die Verse 1 bis 20. Ich lese aber nur Auszüge daraus, und zwar aus der Basisbibel-Übersetzung. Da heißt es: Da rief Gott Johannes in seinen Dienst. Johannes war der Sohn des Zacharias und lebte in der Wüste. Nun zog er durch die ganze Gegend am Jordan und verkündete den Menschen: Lasst euch taufen und ändert euer Leben. Gott will euch eure Schuld vergeben. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes heraus, um sich von ihm taufen zu lassen. Er sagte zu ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht? Zeigt durch euer Verhalten, dass ihr euer Leben wirklich ändern wollt. Die Axt ist schon an die Baumwurzel gesetzt. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Die Leute fragten Johannes: Was sollen wir denn tun? Er antwortete: Wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keines hat. Wer etwas zu essen hat, soll auf die gleiche Weise handeln. Es kamen aber auch Zolleinnehmer, um sich taufen zu lassen. Die fragten Johannes: Lehrer, was sollen wir tun? Er antwortete: Verlangt nicht mehr, als in euren Vorschriften steht. Es fragten ihn aber auch Soldaten: Und wir, was sollen wir tun? Er antwortete: Misshandelt und erpresst niemanden, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Das Volk setzte große Erwartungen in Johannes. Alle fragten sich: Ist er vielleicht der Christus? Johannes erklärte ihnen: Ich taufe euch mit Wasser. Aber es kommt einer, der ist mächtiger als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen aufzuschnüren. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Ihr Lieben, ich glaube, es ist für uns immer wieder aufs Neue schwer, dass der Advent nicht nur bedeutet Kekse essen bei Kerzenschein und noch nicht mal nur Vorfreude auf das große Fest, sondern innere Einkehr, Besinnung. Ganz früher war der Advent Fastenzeit. Kann man sich gerade kaputt lachen, ja? Eine Zeit der inneren Neuausrichtung, der Vorbereitung auf das Kommen Jesu in diese Welt. Und deswegen schätze ich das Kirchenjahr so und was da so ausgedacht wird. Ich bin ganz ehrlich, es würde in meinen Adventsplanungen und Predigtexten nicht vorkommen. Aber der dritte Advent, er hat nun mal eben dieses Thema und es muss so sein, dass ich deswegen auch Johannes den Täufer in den Vordergrund stelle. Es geht um ihn, den großen Vorbereiter, Wegbereiter von Jesus. Er, der dem Sohn Gottes sozusagen die Bühne bereitet. Und er ist der Mann mit dem großen Finger. Meiner ist nicht so groß, aber er ist der Mann mit dem großen Finger, so nennen wir ihn heute einfach mal. Wir haben es gehört. War da eigentlich schon mal jemand Hat das schon mal jemand in Real gesehen? Jawohl, du, Uli, einige andere auch. Sehr schön. Im Elsass, oder? Habe ich gehört? Gut, ich sollte da auch bald mal hin. Matthias Grünewald hat dort einige biblische Figuren gezeichnet, gemalt, aber eben unter anderem auch den hier. Johannes, der Täufer, der Mann mit dem großen Finger. Eine Hand und ein ausgestreckter Zeigefinger, so groß wie sein Kopf. Also das hat der Künstler nicht gemalt, weil es historisch belegt gewesen wäre, dass Johannes der Täufer eine außergewöhnlich große rechte Hand gehabt hätte. Nein, er hat es natürlich gemalt, um etwas übertragen deutlich zu machen, was wir gerade im Predigttext gehört haben, was Lukas uns im 3. Kapitel berichtet. Und ich würde mal sagen, dass Johannes der Täufer in dreifacher Hinsicht der Mann ist mit dem großen Finger. Und zunächst einmal ist er der Mann, der so macht, mit dem erhobenen Zeigefinger. Uns gellt es vielleicht noch in den Ohren, was wir gerade gehört haben. Johannes ist derjenige, der öffentlich auftritt und für Recht und Ordnung sorgt, darauf pocht, der das Richtige, das Moralische, der auf Gottes Willen setzt und pocht. Und ich weiß nicht, wie die Zeit damals war, da ging es teilweise wohl auch schon ziemlich drunter und drüber, aber ich glaube, so einen bräuchte es und so einen könnte es geben zu allen Zeiten, in jedem Umfeld und in jeder Gesellschaft. Wir könnten hier brainstormmäßig, was weiß ich, wie viele Themen und Punkte aufzählen, die irgendwie nicht mit Gott und seinem Willen im Einklang stehen. Ich erinnere mich, als bei der Liebenzeller Mission, wo ich Theologie studiert habe, die theologische Ausbildung gemacht habe, so in einem meiner letzten Ausbildungs- und Studienjahre, da hatte die damalige Zeltmission 50-jähriges Jubiläum. Also Zeltmission, da wurden dann immer Evangelisationen abgehalten, also große Aufrufe letztlich, sich Gott zuzuwenden, nachdem man ja möglichst spannend und interessant gepredigt hat. Und dann kam aber dann die große Stunde der Entscheidung. Und da wurde in dieser Jubiläumszeitschrift ein Bild abgedruckt. Da wurde gerade eingeladen zu einem Abend XY, was das Thema war. Und mir sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen. Da war ein Schild: Unser Thema heute Abend, die größten Sünden Deutschlands. Die größten Sünden Deutschlands. Das war das Motto. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen damals gekommen sind, aber ich glaube, Leute sind gekommen. Ich frage mich manchmal, wie das wäre, wenn wir dazu einladen würden, zu diesem Motto. Es ist wahrscheinlich lange her, aber es gab diese Zeit auch in Deutschland. Da gab es so Straßenprediger in den 60er, 70er Jahren. Es waren dann Leute teilweise aus der ehemaligen Hippie-Bewegung, die alles durchgemacht haben an Drogen, die alle möglichen sexuellen Spielarten ausgelebt haben und die dann irgendwie eine 180-Grad-Kehre erlebt haben. Und dann haben sie einfach eine Kiste genommen und sind ab nach Stuttgart auf die Königstraße und haben gepredigt. Sieht man heute noch ganz selten mal. Aber Johannes der Täufer, er ist so einer, der Mann mit dem erhobenen Zeigefinger, der das noch tut. Frag mich manchmal, müssten wir nicht ständig auch auf die Straße gehen? Wegen irgendwas, uns würden viele Punkte einfallen wahrscheinlich. Wir sollen das andere machen? Johannes, er hat es gemacht, er ist der Mann mit dem erhobenen Zeigefinger.
Aber dieser erhobene Zeigefinger, das war nicht
das einzige Zeichen, was er gemacht hat. Dieser erhobene Zeigefinger, er hat sich gesenkt und er ging mit diesem Finger durch
durch die Menschenmenge. Auf jeden Einzelnen. Ich lasse es jetzt mal, ich werde nicht zu persönlich, ja, nicht, dass ihr auf falsche Gedanken kommt. Stellt es euch einfach vor, er ging durch die Menschenmenge und hat Menschen konkret angesprochen. Auf ihre Unzulänglichkeiten, auf ihre Ungerechtigkeiten, auf Fehler und Versagen, auf Schuld und Sünde. Und er hat sie beim Namen genannt, konkret. Und er hat keinen ausgelassen, auch nicht die Reichen und Schönen. Man liest dann später mehr, vielleicht haben wir es auch letzten Sonntag gehört, als die Claudia Brenner hier gepredigt hat. Er hat auch einen Herodes nicht ausgelassen, seine Eskapaden. Ja, dass er irgendeine Frau sich gegriffen hat, die er irgendwie toll fand. Und er hat das angeprangert, öffentlich, hat mit dem Finger direkt auf Herodes gezeigt. Dafür kam er ins Gefängnis und eine Zeit lang später wurde ihm die Rübe runtergemacht. Jetzt kann man ja mal kurz einwenden und sagen, also, da kommen Menschen, Massen, Menschenmengen in einer Evangelisation. Sie wollen hören, sie wollen kommen und sagen, wir wollen unser Leben ändern, wir wollen uns taufen lassen. Also was kann es Schöneres geben, wenn wir ein paar Tagen Heiligabend haben und dann kommen wieder 350, 400 Leute und das mal zwei. Sie wollen kommen und sind ganz offen, ja, mal gucken, was so kommt und was passiert. Schön. Und dann trete ich auf oder Tamara und dann lassen wir mal richtig was vom Zaun. Dann stellen wir die aber mal sowas von in den Senkel. Dann wäre ich wahrscheinlich längste Zeit Pastor gewesen. Da würde, glaube ich, der größte Hardliner hier sagen, Carsten, ein bisschen mehr Taktgefühl bitte. Jeder Pastor würde feuchte Augen bekommen, wenn er sehen würde, da kommen Menschenmengen und sie wollen nicht nur Predigten hören, sie wollen sich gleich taufen lassen und sagen, Carsten, ich will mein Leben ändern. Was kann es Schöneres geben? Aber wisst ihr, ich komme jetzt mal auf dieser Ebene, um mit euch auch eins zu werden. Ich muss da auch an mich denken. Mir wird jedes Mal unwohl, wenn ich an Johannes den Täufer denke. Ich denke sofort an meine eigenen Unzulänglichkeiten, Ungerechtigkeiten, an Fehler und Versagen, Schuld und Sünde. Und ich müsste kurz vor der Verzweiflung sein. Und ich frage mich, ist das wirklich ein Mann Gottes? Ist das die Botschaft, um die es geht?
Es ist ja interessant, dass die Menschen sich fragen, ist er der Christus? Ist das das Thema des Glaubens? Und vielleicht hast du das auch oft, häufig, viel zu häufig gehört in deinem Leben, dass es darauf irgendwie ankommt, besser dich, kehr um. Es muss zu einer Glaubensveränderung kommen in deinem Leben. Wir könnten uns heute auch fragen, wäre Johannes nicht ein Kandidat für den Messias? Der Tacheles redet den Leuten, die Leviten liest. Oder ganz einfach lapidar gefragt, warum Jesus, wenn wir einen Johannes haben? Warum Jesus, wenn wir einen Johannes haben, der klar sagt, wo der Hammer hängt, wie es besser werden kann im Leben und in dieser Welt? Aber Johannes, es ist ja interessant, er geht darauf überhaupt nicht ein. Er ist sozusagen das beste Pferd im Stall von Jesus, Aber er geht sofort, er geht überhaupt nicht darauf ein, sondern macht sofort den maximalen Abstand zwischen sich und Jesus deutlich. Es heißt hier, ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen aufzuschnüren. Warum? Also Understatement, falsche Demut gibt es ja auch, ja. Also so klein war er nicht. Also wenn einer alles gegeben hat, also dann ja wohl er. Alles auf eine Karte gesetzt. Also viel größer kann man nicht werden als Christ, als Christin. Und er sagt, ich bin es noch nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen aufzuschnüren. Und er gebraucht dann ein Bild. Und er sagt, wisst ihr, mein Ding, meine Botschaft, das, was ich tue, auch die Taufe, das geschieht mit Wasser. Das geschieht mit Wasser. Wir taufen auch mit Wasser, klar, aber was meint Johannes in diesem Moment? Man muss wissen, dass wenn wir taufen, dann ist das damit gemeint, dass wir einen Menschen untertauchen, das alte Leben ablegen und das Auftauchen, das ist das neue Leben. Das hat auch eine reinigende Funktion. Was Johannes getan hat mit seiner Umkehrpredigt, Bußpredigt, das war nur mit Wasser. Da wird die Haut sauber, ja. Aber das Herz, wer macht das Herz sauber? Die Herzen bleiben schmutzig und dreckig, dunkel und kalt. Mit anderen Worten hat er den Menschen gesagt, meine Worte, meine Botschaft, meine Appelle können nur oberflächlich irgendwie Menschen anrühren. Und wenn wir die Geschichte Gottes mit den Menschen nachverfolgen, im Alten Testament schon und auch in all den Jahrhunderten vor unserer Zeit hier in diesem Land, was wurde da nicht schon mit Knebeln gearbeitet? Wir hatten auch schon einen Christenstaat. Wir hatten schon versucht, durch staatliche Zwänge irgendwie eine Ordnung reinzubringen, dass es zu einer Veränderung, zu Heiligung, zu besseren Ordnung kommt. Und was war es für ein Durcheinander immer geblieben? Johannes, er sagt, ich kann nur oberflächlich Dienste tun. Und deswegen, wenn wir taufen, übrigens, das mal so nebenbei, dann taufen wir nicht auf den Namen von Johannes. Ja, könnten wir auch tun. Wir taufen auf den Namen des dreieinigen Gottes. Auf den Namen Jesu, der Mensch geworden ist. Und deshalb ist es so wichtig, ihr Lieben, dass wir, wenn es auch um dieses Thema geht, was wichtig ist, und wenn es auch um dieses Thema geht, dass wir als Christen nie die dritte und letzte und entscheidende Sache außer Acht lassen dürfen. Dass er so macht. Der dritte Grund, warum Johannes der Mann mit dem großen Finger ist, ist der wichtigste Grund. Er zeigt nicht nur den erhobenen Zeigefinger, er zeigt nicht nur auf Menschen, um sie mit ihrer Schuld zu konfrontieren, er zeigt auf diesen einen ganz anderen. Er zeigt auf Jesus und so wird er uns auch auf dem Isenheimer Altar dargestellt. Und er will zum Ausdruck bringen, er ist nicht der Stärkere, er ist der Schwächere. Hier bei uns heißt es kommt einer, der ist mächtiger als ich. Mächtiger. Ich kann es nicht richten. Ich kann Herzen nicht verändern. Aber der kommt, der kann es. Und er wird nicht mit Wasser taufen, sondern mit Feuer und mit Heiligem Geist. Denken wir nochmal an das Bild der Taufe und der Reinigung. Wasser nur oberflächlich, aber Feuer ist durchgreifend. Gold wird geläutert, damit Reinheit hervortritt. Wir brauchen dieses gute Feuer, auch wenn es erst einmal unangenehm klingt. Wir brauchen dieses Feuer. Und gleichzeitig tauft er uns mit dem Heiligen Geist. Er ist die Kraft, der Tröster, der Beistand. Er ist derjenige, der das in uns selber wollen möchte. Ja. Ich bin immer so unglaublich traurig, wenn Menschen erzählen, ich habe mich bekehrt aus Angst vor Strafe Gottes und aus Angst vor der Hölle. Und meinetwegen sind sie dann trotzdem gerettet, aber es dringt irgendwie auch was durch die Knopflöcher hindurch. Er ist es, der Menschen Herzen verändern kann. Johannes ist nicht der Stärkere, er ist der Schwächere. Er ist nicht der Kommende, er ist der Vorläufer. Er hat das Gesetz, die Gebote, die Moral, aber er hat nicht das tröstende Evangelium. Er sagt uns, was wir sein sollen, aber noch nicht, was uns verwandeln kann. Er ist nur der Wegbereiter. Und für diejenigen, die jetzt ein bisschen Lehre auch vertragen können, hier wird wunderbar deutlich in dieser Geschichte diese Unterscheidung zwischen Gesetz und Evangelium. Gesetz und Evangelium. Johannes, er hat noch mal richtig fett das Gesetz gebracht, was Gottes Anspruch ist an dich und mich. Und Jesus, er hat das Evangelium gebracht. Und wir dürfen eins nicht tun, dass wir es auseinanderreißen. Überhaupt nicht. Es gehört beides zusammen, aber wir müssen es unterscheiden. Und da kann man immer auf beiden Seiten vom Pferd runterfallen. Wenn mir jemand erzählt, ich konnte mein ganzes Leben lang immer nur die Bibel lesen, nur aus der Brille der Anklage. Nur aus der Brille der Anklage. Nichts anderes hat mich so sehr angesprochen. Und jemand anders, der ist wieder komplett anders gewickelt. Der will davon überhaupt nichts wissen und gibt sich zufrieden mit Jesus in Birkenstock, in Jesus Latschen, der Softie, Schwamm drüber, scheinbar. Und es irritiert, wenn man sowas dann liest. Wir brauchen beides. Aber das eine will ich unterstreichen. Wie furchtbar ist es, wenn das Letzte wäre, Gott, der die Axt schon angelegt hat und dann sagt, ich warne dich. Wenn das noch einmal passiert, dann bist du verloren. Wie furchtbar wäre das? Wie furchtbar wäre es, gäbe es Jesus nicht und blieben wir mit Johannes allein, oder? Wenn wir unsere Verkündigung und unserem Glauben bei Johannes stehen bleiben würden. Gott sei Dank verkündigen wir den Menschen nicht Johannes, sondern Jesus. Mitten in der Gerichtsrede ist von Gnade die Rede. Mitten in der Dunkelheit leuchtet ein Licht auf. Jesus, der uns rettet, wenn uns aufgeht, wie verloren wir sind. Der, den an unserer Stelle nämlich die Axt traf und der für uns gestorben ist. Und deshalb zeigt Johannes mit seinem großen, langen Finger auf Jesus, auf den einzigen Menschen, auf den man wirklich zeigen kann, ausrichten kann, weil er sündlos war. Und das wird sehr schön deutlich an diesem Bild, denn da wird hier nicht der Happy Jesus gezeigt, sondern der leidende Gottessohn. Der Schuldlose, das Lamm, ja. Und wie sehr, ich will das an einer schönen Umschreibung deutlich machen, was da eigentlich passiert. Im Johannesevangelium, da heißt es mal ganz am Anfang, das Wort wurde Fleisch. Vielleicht schon mal gehört, das Wort ward Fleisch, alt Luther. Das Wort wurde Fleisch. Das könnte man einfach, ganz einfach sagen, Jesus ist das Wort und er wurde einfach Mensch. Weihnachten, super. Er ist einer von uns, solidarisch, ey, ich bin mit dir und so, High Five, echt, du bist mein Buddy, toll, ich bin mit dir überall unterwegs. Das ist noch nicht alles, Leute. Wenn es heißt, das Wort wurde Fleisch, dann müssen wir wissen, Fleisch steht im Alten Testament, aber auch vor allem im Neuen Testament für alles, was gegen Gott gerichtet ist, für alles Widergöttliche, für alles Sündige, für alles Schandhafte, für alles Todverfallene im Leben. Christus hat das angenommen, übernommen, hat das nicht nur an sich herangelassen, sondern er ist es selbst geworden. Er ist für uns zu dieser Schmach und Schande und Sünde geworden. Und er will damit nur eins sagen: dass er uns ein Angebot macht. Und damit möchte ich schließen. Er macht uns heute Morgen ein Angebot. Gott kommt zu uns, nicht nur so auf Besuch, so nach dem Motto, schau mir das mal an, ach du liebes bisschen, Gott sei Dank bin ich hier nicht echter Gast auf Erden und echt zu Hause bei dem und dem. Ich hau wieder ab, ich will mit der ganzen Sache nichts zu tun haben. Er kommt nicht nur zu Besuch, sondern er wird eins zu eins ein Teil von uns, identifiziert sich zu 100% mit allem, was zu dir gehört. Mit deinen Schokoladenseiten und auch mit den ganz dunklen Seiten. Er macht uns ein Angebot, er kommt auf uns zu, er möchte mit uns einen Bund eingehen und er geht den ersten Schritt. Und dieser Bund ist ein Tausch. Jesus sagt, das, was du hast an Schuld, Sünde, das, wofür du dich schämst, all die Fehler und Unzulänglichkeiten, all das, was der Johannes eben dir deutlich gemacht hat, das, was du davon hast, gib es mir. Gib es mir. Ich nehme das und ich gebe dir das, was ich habe. Meine Schuldlosigkeit, meine Reinheit, meine Schönheit, meine Gerechtigkeit. Und on top noch Gottes Geist, der dir versichert, du gehörst zu Gott. Der dir versichert, ich gebe dir immer eine zweite Chance. Der Geist bleibt wohnen, der Tröster, der Beistand, der Aufrichter, die Kraft in unserem Leben zum Guten. Er ruft dir zu, lass uns tauschen. Lass uns eine Beziehung eingehen. Ich bete. Lieber himmlischer Vater, wir sind einigermaßen überrascht, vielleicht auch erschreckt, erstaunt, wie unterschiedlich du mit Menschen gesprochen hast, sie angesprochen hast, welche Leute du losgeschickt hast, um Menschen zu dir zu rufen. Herr, wir bringen dir heute Morgen unser Leben, alles, was zu uns gehört. Und wir danken dir, dass du dich durch nichts und niemand aufhalten lassen möchtest, auch nicht durch uns, dass du den Weg zu uns findest. Darum bitten wir dich auch, dass du dir selbst Bahn brichst, den Weg bereitest und hilf uns zu erkennen, was auszuräumen gilt an Stolpersteinen, an Felsblocken, Felsbrocken oder Blöcken, groß oder klein, du kennst es alles und wir danken dir dafür, dass du derjenige bist, auf den wir schauen dürfen. Dass du nicht bei der Anklage stehen bleibst, sondern dass du dein Heil bereithältst für jeden von uns. Und deswegen bitten wir dich, auch in dieser Adventszeit, mach du unser Dunkel Licht und hell. In der Stille wollen wir weiter beten, miteinander und füreinander. Wir beten weiter mit den Worten Jesu, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Johannes hatte übrigens auch Jünger gehabt. Keine Ahnung, was aus ihnen geworden ist. Wir sind Jünger Jesu und wir leben und wir gehören zu ihm und bleiben bei ihm. In diesem Sinne, lasst uns aufstehen und uns erheben und uns unter Gottes guten Segen stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.